Was liest die da? Kurzgeschichten für zwischendurch. Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten. Genrefrei und authentisch. Gelesen von Silke Siegel.
Brühl, 6.2.2000 von Oliver Matt. Aus den Erfahrungen der großen Massenanfälle von Verletzten, insbesondere nach der Flugkatastrophe von Rammstein 1988, ergab sich das Konzept der Einsatznachbesprechung oder CISM, Critical Incident Stress Management, welches erstmalig nach dem Zugunglück in Eschede 1998 großflächig zur Anwendung kam. In der Folge wurde ein Fokus auf die Einsatznachbesprechung und die emotionalen bzw. psychischen Folgen für Rettungskräfte gelegt. Auch Kollegen, die erfolgreich die Verdrängung belastender Einsätze vornahmen, wurden in Gruppen gezwungen, über Erlebtes zu berichten. Dies hatte nicht selten zur Folge, dass bereits gesund verdrängte Ereignisse wieder hochkamen und eine posttraumatische Belastung auslösten. Mittlerweile ist man zurückhaltender und bietet Hilfe, bietet Einsatznachbesprechung an, ohne sie aufzudrängen. Bei einem schweren Zugunglück im Bahnhof von Brühl sind 9 Menschen ums Leben gekommen. 20 Stunden nach dem Unfall ist noch unklar, ob noch weitere Tote. Die Worte von Eva Herrmann in der Tagesschau ließen die vergangenen Nachtstunden Revue passieren und erst langsam arbeiteten sich die Eindrücke in meine Psyche. Am 6.2.2000 um 0.13 Uhr entgleiste der Nachtzug D203 Schweiz Express von Amsterdam nach Basel mit einer Geschwindigkeit von 122 km/h im Bahnhof von Brühl bei Köln. Die Lok wurde aus dem Gleis katapultiert und neben dem Gleisbett von einem Haus gestoppt, dessen Seitenwand komplett eingedrückt wurde und die unmittelbar darüber schlafenden Bewohner unsanft weckte. Mehrere Waggons stellten sich quer und verkeilten sich im Bahnhof. Zu exakt diesem Zeitpunkt lag ich im Bett und las in einem Buch. David Eddings, Kind der Prophezeiung. Kurze Zeit später fielen mir die Augen über dem Buch zu, als das Telefon neben meinem Kopf klingelte. Ich besaß damals zwar schon ein Handy, aber man wurde noch auf Festnetz angerufen. Eine hohe Stimme sprach schnell und kaum verständlich. »Hier ist der Peter. Kannst du auf die Wache kommen? Wir haben eine Großschadenslage in Brühl.« Mit schlaftrunkener Stimme stammelte ich, dass ich nicht genau wisse, was er meinte. »Großschadenslage. Massenanfall von Verletzten. In Brühl ist ein Zug entgleist. Es gibt Dutzende Verletzte und wahrscheinlich auch Tote. Wir fahren in 15 Minuten los. Beweg deinen Arsch hierher, sonst fahren wir ohne dich.« Mit einem Mal war ich wach. Und noch bevor ich erwidern konnte, dass ich sofort losfahren würde, hatte Peter bereits aufgelegt. Ich hatte nur noch etwas wie »muss die andere noch anrufen« vernommen, bevor die Verbindung abbrach. Ich sprang aus dem Bett, zog eine weiße Hose, T-Shirt und Sweatshirt an, die ich daheim lagerte. Damals war es normal, die Dienstkleidung mit nach Hause zu nehmen und dort zu waschen. Ich rannte ins Schlafzimmer meiner Eltern und verkündete, dass ich zu einem Zugunglück müsse. Mein Vater hatte bereits geschlafen und antwortete nur lapidar, dass ich mal machen solle. Ich eilte in die Garage zu meinem Auto, einem kleinen und schnellen Peugeot 205 GTI mit einem 1,9-Liter-Motor und strammen 136 PS und fuhr in der am frühen Sonntagmorgen menschenleeren Straße bis zur nächsten beampelten Kreuzung. Mir war klar, dass es keinerlei Berechtigung gab, die Verkehrsregeln zu missachten, doch war ich unterwegs zu einer wirklich großen Sache. Im Schritttempo rollte ich über die rote Ampel, sah weit und breit kein Auto, vor allem kein Polizeifahrzeug, und fühlte mich innerlich sehr groß und mutig. Ich gab Vollgas. Ich parkte im hinteren Teil der Wache und rannte zum Eingang, als ich fast von Dominik überfahren wurde, der mit quietschenden Reifen seinen Opel Omega Kombi mit dem 211 PS V6 3-Liter Motor auf dem Parkplatz zirkelte. Der 1,95 Hühne sprang aus seinem Fahrzeug, streifte die mit dem Rückenschild Rettungsdienst auf der Kofferraumablage jederzeit für alle gut sichtbare Jacke über, jubelte und rief laut aus: »Geile Scheiße, jetzt geht es los!« Während Dominik mit einem anderen Kollegen auf einen Krankenwagen stieg, aus der Halle fuhr und mit den laut aus dem Fahrerfenster gebrüllten Worten »Ich weiß, wo ich hin muss«, das Martinshorn einschaltete und Richtung Brühl losraste, suchten Peter und ich noch Sachen zusammen, die er mitnehmen wollte. Wir packten das Gestänge sowie die Plane eines großen Katastrophenschutzzeltes ein. Peter überlegte kurz, zuckte die Schultern und sagte, »Das wird schon reichen, um uns an die Front zu lassen.« Ich blickte ihn durchdringend an. »Glaubst du ernsthaft, ich will heute Nacht nur Krankentransporte schütteln? Wenn wir mit der Karre hier«, er deutete auf den alten Mercedes hochlang, »dort ankommen, fahren wir die ganze Nacht nur von A nach B. Wenn wir denen aber ein Zelt mitbringen, dann mischen wir vor Ort mit.« Er zwinkerte mir zu, setzte sich ins Auto und fuhr los. Es war mittlerweile kurz nach 12:30 morgens und der Unfall war gute 20 Minuten her. Peter versuchte der Leitstelle über Funk mitzuteilen, dass wir uns auf dem Weg nach Brühl gemacht hatten. Eine Beauftragung hatte es zu keiner Zeit gegeben. Der Funk war völlig überlastet und es herrschte Chaos in den Gesprächen, sodass die Feuerwehrleitstelle Florian Erft mehrmals zur Ruhe rufen musste. Peter sah keine Chance, per Funk durchzukommen, sodass er per Handy die Leitstelle anrief. Die Nummer von Peter, der ein Rettungsdienst-Urgestein war, war dort eingespeichert und man wusste direkt, wer anruft. »Wir fahren hin und haben ein Zelt dabei«, verkündete er und beendete das Gespräch. Ich blickte Peter durchdringend an und fragte, woher er eigentlich von der ganzen Sache wusste. Er lächelte. »Die haben die Überlandsirenen angemacht. Eine davon steht direkt neben meinem Haus und ich bin wach geworden. Da habe ich die Leitstelle angerufen und gefragt, ob die sie nicht mehr alle haben. Sie sollen die Scheiß-Sirene nachts ausmachen, habe ich gesagt. Mattes meinte dann, dass es um ein Zugunglück in Brühl geht. Daraufhin habe ich gefragt, warum ich da nicht hinfahre. Mattes sagte dann nur, fahr halt hin. Und dann bin ich zur Wache und habe alle angerufen.« Ich wusste nicht, wo die Einsatzstelle genau lag, doch Peter fuhr uns geschickt an den richtigen Ort. Ich sah den blauen Lichtdom von unzähligen Sondersignalanlagen über einem Areal vor uns leuchten. Wir sahen immer mehr Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizeifahrzeuge. Durchs geöffnete Seitenfenster rief Peter einem Feuerwehrmann mit einer Kladde in der Hand zu, dass wir ein Sanitätszelt dabei hätten, aber Hilfe beim Aufbau und der Ausrüstung bräuchten. Wir wurden direkt von der Zufahrtsstraße auf eine große Wiese geleitet, während der Feuerwehrmann in sein Funkgerät sprach. Noch während wir das Fahrzeug anhielten, kam ein Trupp von Feuerwehrleute auf uns zu. Sie sollten helfen, hatten sie erfahren. Wir öffneten das Heck des Krankenwagens und noch bevor wir etwas sagen konnten, wurde Zeltplane und Gestänge bereits aus dem Fahrzeug gewuchtet und das Zelt in Windeseile errichtet. Das habe ich noch nie gesehen und ich war beeindruckt. Wir hatten keine Chance zu sagen, dass wir kein Licht und keine Materialien dabei hatten. So schnell leuchtete auf einmal ein großer Scheinwerfer in unser Zelt und schuf ein kleines Gefühl von Sicherheit. Liegen wurden aufgebaut und kartonweise medizinisches Material wurde gebracht. Peter und ich hatten keine Ahnung, woher die Sachen kamen und keine Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, denn wir organisierten uns im Zelt. Und noch bevor wir wussten, was auf uns zukommen würde, wurden uns die ersten Patienten gebracht. Gegen 1 Uhr, eine gute Dreiviertelstunde nach dem Unfall, betraten 4 Feuerwehrleute mit einer Trage unser Zelt. Unser erster Patient. Er sprach Englisch und sagte, sein Name sei Greg. Er käme aus Neuseeland und wollte in die Schweiz. Es ginge ihm gut, er hätte leichte Schmerzen am Bein. Dort habe er sich an einem Stück Metall gestoßen und wohl auch die Haut ein wenig aufgeschürft, als er den Zug verlassen wollte. Ich nahm ihn an, schnitt seine Hose auf und sah einen kleinen blauen Fleck und eine oberflächliche Abschürfung, die ich mit einem Verband versorgte. Greg legte seinen Kopf auf die Liege, die aus einem Holzrahmen und einer Leinenbespannung bestand, und murmelte leise etwas vor sich hin. Das Zelt füllte sich. Martha wurde von John, ihrem Freund, begleitet, beide ebenfalls aus Neuseeland. Taeko, eine junge Frau, und Masahiro, ein etwas älterer Mann, beide aus Japan. James, Eric und Henry kamen aus England. Saida aus Syrien. Die Sprachbarriere war bei den Neuseeländern und den Männern aus England gering. Saida, Taeko und Masahiro sprachen weder Englisch noch Deutsch. Keiner war wirklich schwer verletzt, sodass eine lebensnotwendige Kommunikation nicht nötig war. Dennoch wollten wir da sein, wollten Nähe zeigen, Anteil nehmen, wollten uns mit den Menschen unterhalten. Aufgrund der Sprachbarriere war dies jedoch kaum möglich. Das Hauptproblem war zunächst die Kälte. Im Zug trug natürlich niemand eine Jacke, und als es darum ging, die havarierten Waggons zu verlassen, dachte keiner daran, Sachen mitzunehmen. In dieser Nacht Anfang Februar war es naturgemäß kalt. Wir versorgten unsere Patienten so gut es ging mit Decken, bis nach kurzer Zeit erneut die Feuerwehr aushalf und eine Zeltheizung in Form eines überdimensionierten Föhns installierte. Schlagartig wurde es warm. Dann musste Saida auf einmal auf die Toilette. Natürlich gab es wenige Möglichkeiten. Das Bahnhofsgebäude, was wenige Meter von uns entfernt stand und den Blick auf den eigentlichen Bahnhof und das Unfallszenario versperrte, war nicht zugänglich. Im dortigen Restaurant war die erste Verletzten-Sammelstelle, wo alle Patienten erstmalig gesichtet wurden. Dort gab es kein Hinkommen. Ich fragte Peter, ob wir ein Steckbecken, also eine Bettpfanne, dabei hätten. Er erinnerte mich, dass wir außer dem Zelt gar nichts mitgenommen hätten, jedoch nach üblicher DIN-Ausrüstung eines Krankenwagens im Hochlang, der neben dem Zelt geparkt war, eines zu finden sei. Ich fand dort tatsächlich ein altes, jedoch unbenutztes Modell, welches noch in Folie eingeschweißt war. Es passierte selten, dass man während der in der Regel kurzen Krankentransporte ein menschliches Bedürfnis auffangen musste. So kam ich mit dem Steckbecken wieder, ging auf Saida zu, die mich mit ihren großen Augen ansah und den Kopf schüttelte. Mit Händen und Mimik machte sie mir letztlich klar, dass sie ihr Geschäft nicht öffentlich verrichten könne oder wollte. Wir lösten das Problem pragmatisch. Wir gaben ihr das Steckbecken und deuteten auf eine Ecke des Zeltes. Dort stellten wir uns nun zu dritt hin und grenzten mit hochgehaltenen Decken einen Bereich von circa 1 Quadratmeter ab. Wir schafften es, diesen Bereich wirklich zuverlässig blickdicht abzusichern und drehten uns dabei so, dass niemand zu Saida schauen konnte. Wir gingen davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit wäre, bis sie notgedrungen ihrem Bedürfnis nachgeben würde. Die Geräuschkulisse ringsum war jedenfalls derart laut, dass Saida keinerlei Sorge haben musste, dass man das Auftreffen des Urinstrahls in das Kunststoffbecken hören würde. Es dauerte nur wenige Minuten, als zaghaft an den Decken gezupft wurde und Saida uns mit verschämtem, aber deutlich entspanntem Blick dankbar ansah. Sie nickte kurz. Ein Kollege griff wortlos das mit einem kleinen Deckel verschlossene Steckbecken und brachte es aus dem Zelt. Er kam nach wenigen Augenblicken mit leeren Händen wieder und antwortete auf meinen fragenden Blick mit den Worten: »Im Ganzen entsorgt.« Die Zeit schritt voran und nach kam Ruhe und Ordnung in das Szenario. Die ersten Kollegen des Rettungsdienstes kamen ins Zelt, um nun unsere Patienten abzuholen. Die schwer und mittelstark verletzten Patienten waren bereits in Krankenhäuser gebracht worden, wurde mitgeteilt. Nun ging es an die Leichtverletzten. Saida war die erste, die man auf eine Trage umlud und in den Krankenwagen brachte. Wir verabschiedeten uns mit einem kurzen Nicken und einem Lächeln. Sie lächelte dankbar zurück. Martha bereitete mir Sorgen. Sie klagte bereits beim Eintreffen in unserem Zelt über Kopfschmerzen. Sie war wohl bei dem Unfall mit dem Kopf ziemlich hart angeprallt. Ob sie bewusstlos gewesen war oder nicht, wusste sie nicht mehr. Sie sagte, dass die Situation so absurd gewesen war, dass sie sich nicht mehr erinnern könne, wie sie aus dem Zug raus sei, gleichzeitig aber eingeklemmte Körper beim Verlassen des Zuges gesehen hatte. Sie hatte eine tastbar dicke Schwellung an der linken Kopfhälfte, jedoch keine Wunde. Ich erinnerte mich an meinen Lehrgang und die Notwendigkeit, die Pupillen zu untersuchen. Ich wusste nicht mehr genau, was es zu untersuchen galt, wie man es genau machte und was einem die verschiedenen Ergebnisse sagen würden. Ich erinnerte mich nur, dass eine Pupillendifferenz irgendwie ungünstig ist. Ich sah mich im Zelt um, fand aber keine geeignete Möglichkeit, Martha in die Augen zu leuchten. An den Gürteln der Feuerwehrleute, die immer wieder ins Zelt gestiefelt kamen, baumelten dicke Stabtaschenlampen. Mein Plan jedoch war, die Pupillen von Martha zu untersuchen, nicht sie zu blenden. Ich verließ das Zelt und sah wenige Meter von uns entfernt eine Reihe von Rettungs- und Krankenwagen in der Reihe stehen. Ich ging zum ersten und bat den Fahrer um eine Pupillenleuchte. Er schaute mich fragend an. Noch bevor er weiter reagieren konnte, ging ich zum nächsten Fahrzeug. Ich fühlte mich wie in einem Tunnel und sah nur diese eine Aufgabe vor mir. Besorge eine Pupillenleuchte. Beim Fahrer eines aus Köln stammenden Krankenwagens des Typs Hochlang wurde ich fündig. Er griff in seine Jackentasche und gab mir ein kleines Gerät mit den Ausmaßen eines dicken Stiftes. »Die ist nagelneu«, sagte er mir. Die Leuchte war weiß, hatte eine silberne Klammer, um sie wie einen Stift in einer Tasche festklemmen zu können, und sie funktionierte. Ich bedankte mich und spurtete zurück ins Zelt. Ich erklärte Martha kurz, was ich vorhatte, und leuchtete ihr dann nervös in die Augen. Die Pupillen waren groß, gleich groß auf beiden Seiten, und sie verengten sich sofort, als das Licht durch sie, die Linse und den Glaskörper hindurch auf die Netzhaut traf. Ich war beruhigt und wusste, dass Martha nun sicher keine Hirnblutung haben würde. Das sagte ich ihrem Partner John. Er fragte aufgeregt, ob ich das bei ihr vermutet hätte. Ich antwortete, dass alles sein könne, und ging zum nächsten Patienten. Die Pupillenleuchte steckte ich in meine Hosentasche und vergaß sie dort. Als sich die Mannschaft des nächsten freien Fahrzeuges in unserem Zelt meldete, sagte ich, dass Martha als nächstes gefahren werden solle. John, der unverletzt war, wollte sie unbedingt begleiten. Gemeinsam mit drei weiteren Kollegen griffen wir die Trage, hoben Martha an und trugen sie aus dem Zelt zu einem Rettungswagen, der in der Nähe geparkt war. John ging neben der Trage und hielt Marthas Hand. Blitzlichter flackerten auf. Vor dem Zelt standen Mitarbeiter der Presse und machten Bilder. Ich wusste nicht, wie ich meinem Unmut darüber Luft machen sollte, und brummte etwas in mich hinein. Ich war überrascht, dass zwei Tage später mein Großvater anrief und sagte, dass ich in der Zeitung sei. Man habe in der Rheinzeitung ein Bild abgedruckt, auf dem ich wohl eine junge Frau auf einer Trage begleiten würde. Er wirkte sehr stolz. Gegen 4 Uhr morgens war unser Zelt leer. Die Menschen, die wir versorgt hatten, waren in umliegende und teilweise auch weiter entfernte Kliniken gebracht worden. Von den 201 Reisenden des Zuges hatten 9 ihr Leben verloren. 149 wurden verletzt, 43 blieben unverletzt. Als es rund um unser Zelt ruhiger wurde und wir die größte Unordnung aufgeräumt hatten, sprach Peter mich an. »Wollen wir mal gucken gehen?« Ich blickte ihn fragend an und er nickte in Richtung des Bahnhofsgebäudes und dem, was dahinter lag. Wir umrundeten das Backsteingebäude und blickten ohne Vorwarnung auf eine völlig absurde Szene. Vor uns erhob sich ein Waggon, der sich um einen Pfeiler des Bahnsteigdaches gewungen hatte. Man sah schräg zum Gleis und schaute der Länge nach in das Innere des Waggons. Darin fand sich völliges Chaos. Wir gingen ein paar Schritte weiter und sahen weitere Waggons, die neben dem Gleisbett standen, und betrachteten das Bahnsteigdach, welches durch die Wucht des Aufpralls verzogen war. Man sagte nicht viel. Man nickte sich zu. Man hörte einzelne Worte wie »unfassbar« oder »krass«. Neben der Betriebsamkeit, die in der Schadenslage noch immer herrschte, waren die Gespräche sachlich. Wenn Rettungsdienstler, Feuerwehr oder sonstige Einsatzkräfte zusammenkommen, wird oft geschwafelt, erzählt, man brüstet sich mit Einsätzen. An dieser Einsatzstelle herrschte neben den Geräuschen der eingesetzten Maschinen und Geräte betretenes Schweigen, allenfalls leise Gespräche. Nach wenigen Minuten hatte ich mich satt gesehen. Müde und erschöpft ging ich zurück zu unserem Zelt. Die Feuerwehr hatte es bereits ausgeräumt und die Plane abgenommen. Es dauerte keine 10 Minuten und das Gestänge war auseinandergenommen und verstaut. Wir luden dieses und die Plane wieder in unseren Krankenwagen, verabschiedeten uns von einigen Kollegen, mit denen wir die Nacht verbracht hatten, und machten uns auf den Heimweg.
»Merke dir das von heute Nacht gut. Sowas wirst du wahrscheinlich nie wieder erleben«, sagte Peter zu mir, während wir gemütlich durch die ausgehende Nacht zurück zu unserer Wache fuhren.
In den lokalen Radiosendern hörte man bereits Sendungen zum Thema. Peter schaltete das Radio aus, und ich war sehr froh. Wir brauchten keine Zusammenfassung unserer Nacht. Als wir wieder auf der Wache waren, zerrten wir die Sachen aus dem Fahrzeug und ließen sie einfach in der Wagenhalle liegen. Montag war auch noch ein Tag. Dominik und Andreas waren auch wieder zurück und saßen oben im Aufenthaltsraum und tranken Kaffee. Peter und ich setzten uns schweigend hinzu. Michael und Johannes hatten das reguläre Fahrzeug der Nachtschicht besetzt. Sie waren nicht nach Brühl gefahren, hatten jedoch die ganze Nacht am Funk das Geschehen mitverfolgt. Alle waren übermüdet und voller Eindrücke. Draußen dämmerte es bereits. Es dauerte nicht lange und wir verabschiedeten uns. Jeder ging zu seinem Auto und wir fuhren heim. Als ich mein Elternhaus betrat, waren meine Eltern bereits wach und guckten mich aufgeregt an.
»Wenn ihr Infos wollt, guckt Fernsehen. Die wissen bestimmt mehr als ich«, sagte ich und ging in mein Zimmer.
Ich zog mich aus, legte mich ins Bett und konnte natürlich nicht einschlafen, obwohl ich hundemüde war. Irgendwann fielen mir dann doch die Augen zu. Als ich wenige Stunden später am frühen Nachmittag wach wurde, dominierte das Gefühl von Banalität. Ich empfand es so banal, aus dem Bett aufzustehen, ins Bad zu gehen und zu duschen, wo ich doch wenige Stunden zuvor an einer Situation teilhatte, die nicht nur die Region, sondern ganz Deutschland bewegte. Eine Situation, die Geschichte von Menschen neu schrieb und einigen das Buch des Lebens zugeklappt hatte. Meine Eltern saßen im Wohnzimmer und sahen die Berichterstattungen über das Unglück. Mein Vater schaltete den Ton aus, als er mich sah, und fragte, ob ich einen Tee trinken wolle. Ich begann, von der Nacht zu erzählen. In den folgenden Tagen war das Thema natürlich Gesprächsstoff Nummer 1 auf der Wache und im Rettungsdienst. Die Kollegen, die in der Nacht von Peter nicht erreicht wurden oder die aus anderen Gründen nicht vor Ort sein konnten, wollten detaillierte Berichte. Aufgeregt lauschten sie unseren Worten und den Erzählungen von Dominik und Andreas, die insgesamt 3 Patienten in die Krankenhäuser gefahren hatten. Weniger aufgeregt war meine Mutter.
»Du musst bitte schauen, was in deinen Taschen ist, wenn ich deinen Kram schon waschen soll«, sagte sie mir einige Tage später, nachdem sie die Wäsche in die Waschmaschine gestopft hatte. Sie hielt mir die Pupillenleuchte entgegen.
Keinen der Menschen, die wir damals im Zelt behandelt haben, habe ich je wiedergesehen. Am heutigen 28.01.2020, wo ich diese Erinnerungen aufschreibe, ist es nur noch 9 Tage hin, dass sich das Ereignis zum 20. Mal jährt. Ich frage mich, was aus den Menschen geworden ist. Was ist aus Greg, John, Martha, James, Eric, Henry, Saida, Taeko und Masahiro und den 183 Insassen des Zuges geworden, die das Unglück überlebt haben? Die Pupillenleuchte, die ich damals von dem mir unbekannten Kollegen erhielt, ist seither mein Begleiter im Rettungsdienst. 20 Jahre lang. Sie steckt immer in meiner Jacke, und wenn ich sie auch nur selten benutze und aktuell ihre Batterien mal wieder leer sind, gibt es doch keinen Einsatz, bei dem sie nicht dabei war. Fazit des Tages: Es gibt viele Pupillenleuchten, aber meine erzählt eine besondere Geschichte. Das war Brühl, 6. Februar 2000 von Oliver Matt.
Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt, oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt, und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestdida.de. Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure Silke Siegel.